Wir erheben uns noch einmal vor dem Wort Gottes. Es steht im Kolosserbrief in Kapitel 3 und zwar ab Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven, und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Amen. Wir setzen uns wieder. Ja, in unserem Abschnitt kommt die Aufforderung vor, in Vers 24, ihr dient dem Herrn Christus. Ihr dient dem Herrn Christus. Das ist unser Auftrag. Wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Wir gehören zu Jesus. Und jetzt heißt es ganz konkret, wie sieht das aus in der Umsetzung, im Alltag, in unseren Beziehungen? Und das wird jetzt gerade hier im dritten Kapitel des Kolosserbriefes ganz praktisch. Dient dem Herrn Christus in Ehe, Familie und Beruf. Deswegen steht das so über dieser Predigt. Dient dem Herrn Christus in Ehe, Familie und Beruf. Und das in drei Punkten. Dient dem Herrn Christus in der Ehe, dient dem Herrn Christus in der Familie und dient dem Herrn Christus in Arbeit und Beruf. Schauen wir uns das genauer an. Den ersten Punkt, dient dem Herrn Christus in der Ehe. Der Zusammenhang unserer Verse macht deutlich, dass es hier um die Aufforderung an Frauen und Männer geht, dann um Kinder, also geht es um Familie. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ordnet euch unter, wird hier den Frauen gesagt. Oha, da kommt's ja gleich ganz dicke. Wer hört das schon gerne? Wer hört das schon gerne, wenn er eine Frau ist? Ja, ordnet euch den Männern unter. Und tatsächlich kann man sagen, für viele ist dieser Begriff ein rotes Tuch. Und deswegen haben viele diesen Begriff auch so aus der Bibel aussortiert und haben gesagt, naja, das hat halt einen kulturellen, einen soziologisch-kulturellen Hintergrund, dieses Wort. In der römischen Antike war das halt so. Und ja, der Paulus war halt auch noch ein Kind seiner Zeit und er ist geprägt von einem patriarchalischen Weltbild. Und überhaupt sind das doch recht repressive Gedanken, die da geäußert werden. Und man müsse Paulus hier an dieser Stelle in seiner Zeit verstehen, Jesus würde das so nicht gesagt haben. Also ist dieser Begriff für die einen ein rotes Tuch und die anderen haben den längst aussortiert und machen sich da gar keinen Kopf mehr drum. Und dass sich da Widerstand regt an diesem Punkt, ist auch irgendwie verständlich. Denn manch Mann hat solch ein Wort hier missbraucht, um zu sagen, so, du läufst jetzt im Keller und holst das Bier. Ja? So, du bist meine Dienerin und du musst mir gehorchen und du machst alles das, was ich sage. Und das hat natürlich zu einer Abwehrreaktion geführt, gerade wenn das dann auch im frommen Kontext geschieht. Und aus der Seelsorge weiß man, ja, das passiert ganz genau so im frommen Kontext. In ganz christlichen, bibeltreuen Gemeinden wird dieses Wort ausgenutzt und missbraucht, um darauf zu pochen, du musst mir gehorchen und dienen und so weiter, du ordnest dich mir unter. Und klar, dass dann dieser Begriff auch selbst in frommen oder bibeltreuen Gemeinden auch zum roten Tuch wird. In der Gesellschaft sowieso aussortiert als repressiv und patriarchalisch, aber auch in den Gemeinden aufgrund von schlechter Erfahrung meint man also mit diesem Begriff nichts mehr anfangen zu können. Doch es gilt auch hier, es gibt ja so ein lateinisches Sprichwort, das heißt ab usus non tollit usum. Der Missbrauch einer Sache hebt den richtigen Brauch nicht auf. Also wenn etwas missbraucht wird, heißt das noch lange nicht, dass es dann eine schlechte Sache ist. Und deswegen müssen wir uns diesen Begriff Unterordnung jetzt nochmal genauer angucken. Was bedeutet der eigentlich? Und da ist es zuerst einmal interessant, dass Jesus selbst sich unterordnet und da wird genau dieser Begriff gebraucht. Und deswegen finde ich das so schön zu sehen, der Begriff kommt an anderer Stelle vor, er bekommt durch Jesus eine neue Füllung. Der Begriff im Griechischen ist hypotasso und in 1. Korinther 15, 28 wird er auf Jesus angewendet. Ich lese das mal vor, 1. Korinther 15, 28. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem. Der Sohn Gottes ordnet sich dem Vater unter. Der Vater ist das Haupt von Jesus und Jesus ordnet sich dem Haupt unter. Und jetzt sagt die Bibel, der Mann ist in der Ehe das Haupt und die Frau soll sich diesem Haupt unterordnen. Und da merken wir, der Begriff bekommt jetzt einen ganz anderen Klang, weil er von Jesus gelebt wird. Damit hat er sozusagen einen Platz innerhalb der Trinität, innerhalb der Dreieinigkeit Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Der Sohn ordnet sich dem Vater unter, er sieht den Vater als sein Haupt und weil er den Vater kennt und von seiner Liebe weiß und aus seiner Liebe lebt und er den Vater liebt, deswegen ordnet er sich dem Vater unter. Gleiches Wort wie hier an die Frauen gerichtet, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und dann merken wir, das ist eben nicht ein überholter Begriff, der eben aus dem Patriarchalismus zu erklären ist oder aus dem soziokulturellen Umfeld des Römischen Reiches. Nein, der Begriff hat seine Wurzel, dieses Konzept hat seine Wurzel in der Trinität. Das ist also etwas Überkulturelles. Das hat zu tun mit dem Wesen Gottes und den Ordnungen Gottes. Und wir alle wissen und glauben, dass wenn wir uns nach diesen Ordnungen orientieren, dass es sich dann als Segen auswirkt. So wie wir es eben auch in dem Psalm 128 gehört haben, dass Gott segnet und demjenigen, der sich unter die Ordnungen Gottes, unter die Tora Gottes fügt, wird Segnungen empfangen. Und so soll auch das hier, was Paulus hier in Kolosser 3 anordnet, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, eine zeitlose Anordnung sein, die auch in unserer Zeit im 21. Jahrhundert gelebt werden soll, praktiziert werden soll und wo dann auf diesem Wege dann Segen fließen soll. In heutige Ehen, wo heute nach dieser Ordnung, nach dieser Anordnung, nach diesem Konzept der Unterordnung Ehe gelebt wird. Und passen wir auf, was da steht in Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Jetzt kommt ja noch ein kleiner Zusatz. Ihr habt es sicherlich gesehen, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ah, wie sich's gebührt in dem Herrn. Das hat ja was mit Jesus zu tun. Das hat nicht was mit dem Römischen Reich zu tun. Oder weil die Männer einfach stärker sind, also ordne dich lieber unter, ja? Sonst kriegst du eine, weil der ja stärker ist. Nee, das hat was mit Jesus zu tun. Du machst das, weil Jesus das selber macht und weil er das offensichtlich für gut hält, wenn man das als Frau macht. Und weil da irgendein Schlüssel drin liegt, weil da irgendetwas Gutes drin liegt. Und auch wenn du es noch nicht verstehst, mach es einfach um des Herrn willen, wie sich's gebührt in dem Herrn. Nicht um der römischen Kultur willen oder irgendwelche anderen Dinge willen, sondern um Jesu willen. Die Missionarin Elizabeth Elliot, die hat in einem Buch über diese Thematik geschrieben, eine junge Frau erzählte mir, wie sehr sie darüber verärgert war, dass sie sich ihrem Mann unterordnen sollte. Sie dachte vor allem, dass diese Ansicht für die Frau erniedrigend sei. Sich unterzuordnen hieß ihrer Meinung nach, weniger wert zu sein. Als sie dann die Herrschaft Christi in ihrem Leben anerkannte, begriff sie schließlich, dass Unterordnung unter ihren Ehemann einer der Untertitel dieser Herrschaft Christi war. Sie hatte jetzt keine Schwierigkeiten mehr, sich unterzuordnen, nachdem sie ihr Leben grundsätzlich unter die Herrschaft Christi stellte. Also sie hat begriffen, das gehört zur Christusnachfolge dazu. Wenn ich mein eigenes Leben Christus unterordne, dann ist jetzt aus der Sicht der Frau die Art und Weise, wie ich das jetzt praktiziere in einer Ehe, wenn ich denn verheiratet bin, der Weg der Unterordnung. Ah, okay. So läuft das also. Und da auf diesem Wege empfange ich Segen. Herr, das will ich mal ausprobieren. Wie funktioniert das denn? Ich kann mir das noch nicht vorstellen, aber ich will das ausprobieren, weil du das in deinem Wort sagst. Und was du in deinem Wort sagst, ist gut. Und wenn wir das umsetzen, werden wir Segen empfangen. Nun steht hier ja noch mehr. Das ist ja nur die Anordnung an die Frauen. Vielleicht habt ihr schon darauf gewartet. Wann kommt er jetzt endlich zu den Männern? Also die Frauen haben vielleicht schon darauf gewartet. Ja, hier steht ja auch was von den Männern. Die Frauen sollen sich den Männern unterordnen, wie es gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Jetzt schaue ich mal die Männer an. Wo sitzen sie denn überall? Ja. Das ist jetzt die Anordnung an die Männer. Und offensichtlich wird hier den Männern nicht gesagt, nun sorgt ihr dafür, dass eure Frauen auch brav sich unterordnen. Also das ist jetzt eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Frauen sich unterordnen. Ja, setzt euch mal durch. Setzt mal eure Autorität durch, die ihr ja hier habt. Ihr seid ja das Haupt. Also das steht ja dann in Epheserbrief 5. Wenn man in die Parallelstelle sieht, in den Epheserbrief, dann kann man das ja sehen. Der Mann ist das Haupt der Frau. Also ihr Männer, setzt doch mal eure Autorität durch. Nee, das steht hier nicht. Das sagt Paulus nicht. Er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und das ist doch interessant, dass er das so sagt. Und dann bekommt der Begriff Unterordnung auf einmal eine ganz andere Dimension, einen anderen Klang, eine andere Qualität, weil dem Mann wird gesagt, liebe deine Frau. Und im Epheserbrief wird das ja noch tiefer ausformuliert. Hier wird es ausformuliert als Anordnung, Aber im Epheserbrief gibt er noch eine Grundlage dafür, eine Quelle, eine Kraftquelle, um das zu tun. Ein Vorbild in Christus, Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. So sehr sollen Männer ihre Frauen lieben in der Ehe. Das heißt, sie sollen bereit sein, sich für ihre Frauen in den Tod zu geben. Und ihre Liebe offensichtlich nicht von irgendwelchen Gefühlen oder Attraktionen, dem Äußeren oder auch dem Inneren, abhängig zu machen, sondern von Christus, so wie er geliebt hat, der bereit war, für seine Freunde in den Tod zu gehen. Johannes 15, 12, 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. So sollen Männer ihre Frauen lieben. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Hier hat die Liebe in der Ehe ihren unerschütterlichen Grund. Und ob wir nun verheiratet sind oder nicht verheiratet sind, wir sehen daran, dass unsere Ehen, die wir in unseren Gemeinden haben, die wir in unserem Land haben, unbedingt Gebet brauchen. Das sehen wir alle, ob wir verheiratet sind oder nicht. Ehepaare brauchen Gebet, damit Frauen die Kraft haben, sich unterzuordnen, damit Männer die Kraft haben, zu lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Wer kann das? Wer kann das von sich behaupten? Keiner. Wo kommt diese Kraft her? Die kommt nur aus Christus. Deshalb müssen wir beten, auch für die heranwachsende Generation, die jetzt anfängt, Ehen zu schließen und sich für den Ehebund hoffentlich zu entscheiden, das wieder neu zu entdecken, was in Jahrzehnten verschütt gegangen ist, weil man darüber nicht mehr lehrt, weil es nicht mehr gepredigt wird, weil man den Begriff Unterordnung aussortiert hat. Als Beispiel. Elizabeth Elliot noch einmal, die an einen jungen Mann schreibt und hat das in dem Buch auch wiedergegeben: Du möchtest, dass deine Frau sich unterordnet? Dann musst du lange und ständig auf die Art von Liebe schauen, die Christus gab. Also du möchtest, dass deine Frau dich unterordnet in der Ehe? Dann mach nicht so, sondern geh zu Christus. Und sorge dafür, dass du bei Christus lernst, was es bedeutet, zu lieben. Dann musst du lange und ständig auf die Art von Liebe schauen, die Christus gab. Sie beruhte auf Selbstopferung. Dies ist die Grundlage für Autorität, echte Autorität. Sie beginnt mit dem Opfer. Sie wird durch Opfer erhalten. Napoleon sagte einmal, dass er ein Reich auf Gewalt errichtet habe, während Jesus ein Reich auf Liebe gebaut hat. Keine Macht auf Erden kann sich mit der Macht der opfernden Liebe messen. Also da muss die Autorität des Mannes herkommen, wenn er das Haupt in der Ehe ist. Ich möchte etwas zitieren aus der Trauerrede von Erica Kirk, gehalten am 21. September, vor wenigen Wochen also, in Glendale, Arizona. Stefan Reeder hat in der letzten Ausgabe von Alpha, das ist dieses Heft der Aktion Lebensrecht für alle, über den Charlie Kirk geschrieben, er ist der Entmenschlichte, weil man ihn so entmenschlich dargestellt hat als einen bösen Radikalen, bei dem es ja gar nicht so schlimm ist, dass man ihm das Leben genommen hat. Aber hören wir mal auf das, was die Ehefrau sagt. Und du lernst einen Mann dann kennen, wenn du mal seine Ehefrau ausfragst. Ja? Wie lebt der denn in der Ehe? Was geschieht denn hinter den verschlossenen Türen? Das hat sie in der Trauerrede von und über ihren Mann berichtet. Er hat ihr jede Woche einen Brief geschrieben. Und am Ende eines jeden Briefes stellte er eine Frage: Bitte lass mich wissen, wie ich dir als Ehemann besser dienen kann. Sie schreibt dann weiter, er verstand Gottes Rolle für einen christlichen Ehemann vollkommen. Gut, kann man sich die Frage stellen, vollkommen, wer kann das schon, ja? Aber ich will hier nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ein Mann, der führt, damit er allen Männern dienen kann, die weltweit zuschauen, nehmt Charlies Herausforderung an und lebt echte Männlichkeit. Seid stark und mutig für eure Familien. Liebt eure Frauen und führt sie. Also hier kommt der Hauptgedanke voll durch. Liebt eure Kinder und beschützt sie. Seid das geistliche Oberhaupt eures Hauses. Aber bitte seid ein Führer, dem es sich zu folgen lohnt. Eure Frau ist nicht eure Dienerin. Eure Frau ist nicht eure Angestellte. Eure Frau ist nicht eure Sklavin. Sie ist eure Helferin. Ihr seid keine Rivalen, ihr seid ein Fleisch, das gemeinsam für die Ehre Gottes arbeitet. Also so war dieser Typ drauf. Und das sagt seine Frau über ihn. Es ist gut, wenn man ein bisschen mehr hinter die Kulissen schaut und nicht zu schnell urteilt aufgrund irgendwelcher Videos oder so. Mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer: In allem, beziehungsweise ich muss das noch ein bisschen ausführen, in den Worten von Dietrich Bonhoeffer in einer Traupredigt, die er aus der Gefängniszelle in Berlin-Tegel geschrieben hat, für eine Hochzeit, die er selber nicht als Traupastor halten konnte, weil er eben von den Nazis eingesperrt wurde. In allem seid ihr, sagte dort dem Ehepaar, das vor dem Traualtar steht, in allem seid ihr frei bei der Gestaltung eures Hauses. Nur in einem seid ihr gebunden. Die Frau sei dem Manne untertan. Und der Mann liebe seine Frau. Also hier haben wir genau diesen Doppelklang, die Frau ordnet sich unter, der Mann liebt die Frau. Damit gibt Gott Mann und Frau die ihnen eigene Ehre. Es ist die Ehre der Frau, dem Manne zu dienen, ihm eine Gehilfin zu sein. Und es ist die Ehre des Mannes, seine Frau von Herzen zu lieben. Eine Frau, die über ihren Mann herrschen will, tut sich selbst und ihrem Manne Unehre. Ebenso wie ein Mann durch mangelnde Liebe zu seiner Frau sich selbst und seiner Frau Unehre zufügt. Und beide verachten die Ehre Gottes, die auf dem Ehestand ruhen soll. Möge der Herr denen, die hier verheiratet sind, die Kraft dazu geben, das so zu leben, wie es hier vom Apostel angeordnet ist. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Und lasst uns alle miteinander für die Ehepaare beten, die uns der Herr auf das Herz legt, dass es ihnen gelingt, so zu leben, damit sie Licht und Salz sind in dieser Welt und dieses Bild von Ehe nach außen auch spiegeln und in unsere Gemeinden hinein. Das ist das Erste. Jetzt kommen wir zum zweiten: Diet dem Herrn Christus in der Familie. Vers 20. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, kränkt eure Kinder nicht, auf dass sie nicht verzagen. Also hier knüpft Paulus an das vierte Gebot an. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir es wohl gehe und du lange lebest auf Erden. Die Kinder sollen den Eltern gehorsam sein in allen Dingen, also in allem, was Belange der Eltern und der Kinder sind, was die Eltern sagen, soll von den Kindern getan werden. Wobei natürlich hier immer gilt, Apostelgeschichte 5, 29, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist immer natürlich in der Bibel eine Klammer, in die jedes Wort eingefasst ist, wenn es hier heißt, in allen Dingen. Dieses Gebot hat einen großen Lohn. Denn es heißt ja, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Das heißt, auf diesem Gebot und der Umsetzung dieses Gebotes liegt ein großer Segen. Da, wo wir dieses Gebot beherzigen, da will Gott uns auch segnen. Die Missachtung dieses Gebotes steht unter einem harten Wort an verschiedenen Stellen. Ich zitiere Sprüche 20:20. Wer seinem Vater und seiner Mutter flucht, dessen Leuchte wird verlöschen in der Finsternis. Also da geht es ins Gericht. Also wenn wir die Eltern entehren, dann kommt Gericht. Oder Sprüche 30:17. Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. So deutlich geht das hier ab. Und ich muss an meine Kindheit und Jugend denken und muss gestehen, ich habe hier an mancher Stelle gesündigt gegenüber meinen Eltern, weil ich böse Gedanken über meine Eltern hatte, als ich ja in der Pubertät war und nicht gehorchen wollte und mein Vater streng war und ich rebellierte und Widerworte gab. Ich bin oft in Sünde gefallen in meinen Gedanken. Und sowas kann sich ja verhärten und verfestigen. Und dann hasst man seinen Vater und will nichts mehr mit ihm zu tun haben oder seine Mutter. Und es gibt Trennungen in der Familie und man bleibt nicht mehr beieinander. Und die Mutter darf nicht mehr zur Tochter kommen und die Mutter darf nicht mehr die Enkelkinder sehen und. Wir kennen alle die Geschichten. Das ist eine große Not und wir sehen, dass da, wo dieses Gebot beherzigt wird, auch wieder der Segen fließen kann, so wie wir es im Psalm 128 hören. Aber warum ist dieses Gebot denn von so hoher Bedeutung? Warum ist es Gott so wichtig, dass gleich hier an vierter Stelle der 10 Gebote und jetzt hier im Kolosserbrief auch, dass das den Kindern aufgetragen wird, die Eltern zu ehren, ihnen zu gehorchen in allen Dingen? Warum ist es Gott so wichtig? Weil die Eltern in ihrer Stellung in gewisser Weise einen Spiegel der Autorität und der Stellung Gottes sind. Die Eltern spiegeln etwas von der göttlichen Realität und Autorität über uns Menschen wider. Die Kinder stehen unterhalb der Eltern, die Eltern stehen überhalb der Kinder. Und sie sind diejenigen, die eine Ordnung ausgeben und die Kinder sollen gehorchen. Und sie sind diejenigen, die die Kinder lieben und die Kinder sollen Liebe empfangen. Und auf diese Weise sollen die Eltern etwas widerspiegeln von dem unsichtbaren Gott, der über beiden steht. Nämlich, dass Gott liebt wie ein Vater, dass er aber auch Ordnungen gibt, denen wir Menschen gehorchen sollen. Und so ist Gott in gewisser Weise durch die Eltern hindurch hineingespiegelt in das Leben der Kinder. Also die Kinder sollen anhand der Eltern lernen, wer und wie Gott ist. Deshalb ist es Gott so wichtig zu sagen, ehrt eure Eltern, denn sie sind für euch ein Spiegel der Realität und der Autorität Gottes über euch. Wenn Kinder den Eltern gehorchen, gehorchen sie ja auch zugleich Gott. Denn Gott sagt ja, gehorcht euren Eltern. Und wenn Kinder das umsetzen, gehorchen sie nicht nur ihren Eltern, sondern eben auch Gott, weil Gott das in seinem Wort so anordnet. Also die Kinder lernen auf diese Weise durch ihre Eltern Gott kennen. Und wie wichtig, dass dann dieselben Eltern, die eine Anordnung geben, eben auch liebende Eltern sind, damit die Kinder begreifen, dass Gott ein liebender Gott ist. Nicht nur einer, der Befehle erteilt und Gesetze erlässt, die man unter Todesandrohung halten muss. Nein, es muss beides vermittelt werden. Dass Gott heilig ist, dass er aber auch Liebe ist. Luther schreibt im Großen Katechismus, so präge man der Jugend ein, ihre Eltern so vor Augen zu haben, als stünden sie an Gottes statt. Ja, da hat Luther das ganz deutlich gemacht. Ja, das ist der Grund. Auch aus dem Großen Katechismus zum vierten Gebot. Wie sieht das denn nun konkret aus, die Eltern zu ehren und ihnen zu gehorchen. Im Katechismus heißt es, so lerne nun zum Ersten, was die Ehrerbietung gegenüber den Eltern bedeutet, die in diesem Gebot verlangt wird. Nämlich, dass man die Eltern über alle Dinge wertachtet, als den höchsten Schatz auf Erden. Dass man außerdem ihnen gegenüber auch mit Worten bescheiden auftritt. Dass sie nicht missgelaunt anfährt, ihnen nicht lautstark Vorhaltungen macht und nicht in rüdem Ton zu ihnen spricht, sondern sie recht behalten lässt und schweigt. Auch wenn sie einmal zu weit gegangen sind. Finde ich ganz interessant, dass er das hier so schreibt. Auch wenn sie einmal zu weit gegangen sind. Drittens soll man ihnen auch mit Taten, das heißt mit eigener Person und mit eigenem Besitz, insofern Ehrfurcht erweisen, als man ihnen zur Hand geht, ihnen hilft, sie versorgt, wenn sie alt, krank, gebrechlich oder bedürftig sind. Und das nicht nur gern, sondern darüber hinaus mit Demut und unter Wahrung ihrer Würde, im Bewusstsein, dies vor Gott zu tun. Denn wer das weiß, wie er sie im Herzen achten soll, wird sie nicht in Not und Hunger leiden lassen, sondern sie hochschätzen und für sie sorgen, so gut er kann. Oh, wie aktuell sind diese Worte von Luther im Katechismus. Wie aktuell ist das für unser Land? Ja? Und wie handeln wir aktuell an unseren Kindern, Enkelkindern? Was vermitteln wir ihnen? Was wird gelebt bei uns, in unseren Gemeinden und um uns herum? Und wie können wir dazu beitragen, dass dieses Gebot geachtet wird? Wenn wir einmal im Jahr beim Marsch für das Leben in Berlin sind, dann treffen wir dort auch immer wieder die linksautonomen, ich sage jetzt mal Anarchisten, die Gesetzlosen. Die skandieren immer wieder einen Spruch, der heißt, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Wir merken, das hängt ganz eng mit diesem Text hier auch zusammen. Und damit lehnen sie alle Ordnungen Gottes ab. Den Staat, die Familie, Vater, Mutter, Eltern als Autorität und alle anderen Autoritäten auch. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Und diese Leute haben etwas verstanden. Die haben verstanden, dass es hier einen engen Zusammenhang zwischen göttlicher, elterlicher und staatlicher Autorität gibt. Also die haben verstanden, also diese Leute sind nicht dumm. Sie haben verstanden mit diesem einen kurzen Slogan, dass es einen engen Zusammenhang zwischen göttlicher, elterlicher und staatlicher Autorität gibt. Und sie wollen das vierte Gebot und mit dem vierten Gebot alle Ordnungen im Land umschmeißen. Deswegen skandieren sie das. Wer die Eltern nicht ehrt, der ehrt den Lehrer nicht, der ehrt den Polizisten nicht, der ehrt den Beamten nicht, den Politiker nicht, der ehrt auch Gott nicht. Das ist der Umsturz aller Autoritäten, aller Ordnungen. Das ist das, was diese Leute skandieren. Eine Gesellschaft, in der es massenhaft zur Übertretung des vierten Gebotes kommt, wird eine anarchische Gesellschaft sein, eine zerfallende, eine gottlose Gesellschaft. Und das ist interessant, dass Luther das auch am Ende seiner Auslegung im Großen Katechismus sagt. Und ich möchte dafür werben, dass wir uns das verinnerlichen und das auch bedenken, wenn wir in unseren täglichen Beziehungen sind und gucken, wo wir Einfluss nehmen können in diese Richtung. Wenn man das nun wirklich täte, also das vierte Gebot achten, würde uns Gott auch reichlich segnen und es gelingen lassen, dass man solche Leute erzöge, von denen Land und Leute Vorteil hätten. Überdies tüchtige und wohlerzogene Bürger, anständige und häusliche Frauen, die dann auch entsprechend rechtschaffene Kinder und Bedienstete aufziehen würden. Da überlege nun selbst, einen, wie entsetzlichen Schaden du anrichtest, wenn du in dieser Angelegenheit nachlässig bist und lässt es an dir scheitern, dass dein Kind nützlich und im Einklang mit Gott erzogen werde, und wie du Sünde und Zorn auf dich lädst und auf diese Weise die Hölle an deinen eigenen Kindern verdienst, selbst wenn du sonst rechtschaffen und heilig wärest. Deswegen bestraft auch Gott, weil man das missachtet, die Welt so schrecklich, dass man weder Ordnung noch Regierung oder Frieden hat, was wir auch alle beklagen, ohne aber zu sehen, dass es unsere Schuld ist. Denn wie wir sie aufziehen, dementsprechend haben wir ungeratene und ungehorsame Untergebene. Ist doch hochinteressant, wie der Mann all das durchdrungen hat, und wir sehen das ja um uns herum, ja, wie es genau daran fehlt. Was ist jetzt die Verantwortung der Väter? Vers 21. Ihr Väter, also die Kinder, sollen den Eltern gehorsam sein in allen Dingen. Aber ihr Väter, kränkt eure Kinder nicht, auf dass sie nicht verzagen. Nach den Vätern werden nun die Kinder angesprochen. Und sie sollen eben in der Erziehung, die Väter sollen in der Erziehung die Kinder so erziehen, dass sie nicht mit übermäßiger Strenge und Härte so kaputt gemacht werden, dass sie gar kein Leben mehr leben können. Also man muss als Vater und Mutter, und hier sind eben besonders die Väter als Haupt der Familie angesprochen, Strenge mit Liebe paaren. Die gehören zusammen, so wie in Gott auch. Liebe und Gerechtigkeit, Strenge und Zucht, aber eben auch ewige Liebe zu finden ist. Im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 4 heißt es, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wieder sind die Väter angesprochen. Reizt die Kinder nicht zum Zorn. Ja, haltet sie an, gehorsam zu sein, aber nicht so, dass sie dadurch zum Zorn angereizt werden, zur Bitterkeit, dass sie sich in sich kehren und sich abwenden und innerlich zumachen. Das ist nicht der richtige Weg. Versuche es gewinnend zu machen. Sei streng, ja, aber mit Liebe. Nancy Percy schreibt in ihrem Buch »Der toxische Kampf gegen Männlichkeit«, wie das Christentum die Geschlechter versöhnt, über eine Studie des Psychologen Vern Bergsten, Zeitraum von 35 Jahren, diese Studie, und sein, jetzt zitiere ich, bemerkenswertestes Ergebnis ist, dass 68% der Kinder mit einer engen Beziehung zum Vater im gleichen Maße religiös aktiv werden wie der Vater. Das zeigt noch einmal, wie wichtig das Vorbild des Vaters ist und wie wichtig es ist, dass der Vater nicht nur ein religiöses Vorbild ist, also dass man ihm ansieht, dass er Christus nachfolgt, sondern dass er auch eine Beziehung zu seinem Kind aufbaut. Deswegen reizt eure Kinder nicht zum Zorn, macht sie nicht bitter gegen euch und dann auch gegen Gott, sodass sie sich abwenden vom Glauben. Noch einmal Zitat, wirklich interessant ist, schreibt Bengston, dass eine enge Beziehung zum Vater sogar noch wichtiger ist als eine enge Beziehung zur Mutter. Der Vater ist das Haupt. Väter haben einen großen Einfluss, ob sie wollen oder nicht. Der Schlüsselbegriff jedoch ist Beziehung. Kommen wir zum dritten Punkt. Dient dem Herrn Christus im Beruf. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Die fünfte und sechste Gruppe, die Paulus jetzt anspricht, ist die Gruppe der Sklaven und der Herren. Paulus hebt ja hier die Sklaven Ordnung nicht auf, was man ja vielleicht erwarten könnte oder erwarten müsste. Müsste nicht das Evangelium dafür sorgen, dass die Sklavenherrschaft ganz abgeschafft wird? Ist hier nicht so. Und doch wird die Ordnung auf eine andere Weise revolutioniert. Es kommt zu einer Umwälzung, aber die kommt von innen heraus. Durch das, was in den Herzen geschieht, verändert sich auch die Beziehung zwischen den Sklaven und den Herren im Römischen Reich. Die Gemeinden wurden zu sozialen Schmelztiegeln, wo der Herr, also der Sklavenhalter, neben dem Sklaven auf einer Bank saß und gemeinsam haben sie das Abendmahl empfangen und gemeinsam haben sie Lieder gesungen, gemeinsam haben sie einen Herrn angebetet und das hat zu einer Veränderung der Beziehungen geführt. Im 19. Jahrhundert, während der Zarenzeit in Russland, gab es eine Erweckung unter Familien des russischen Hochadels in St. Petersburg. Der Winrich Schäffbuch beschreibt das in einem Buch über verschiedene Lebensbilder. Und da hat er das Lebensbild der Fürstin Natalie Lieven beschrieben und darin einen kleinen Artikel, der in einer Petersburger Zeitung erschienen ist. Den möchte ich mal vorlesen. Eigenartige Gottesdienste finden im Haus der Fürstin Lieven statt, also einem großen Palast in St. Petersburg. Da steht ein alter Engländer, spricht mit viel Feuer auf Englisch und ein älteres Fräulein übersetzt ihn Satz für Satz ins Russische. Dann wird das Evangelium verkündigt. Vor ihnen sitzen nebeneinander eine Fürstin, dann ein Kutscher, eine Gräfin und neben ihr ein Hausmeister, ein Student, ein Stubenmädchen, ein Baron, ein Fabrikarbeiter. Alle hören sehr aufmerksam zu. Und dann knien alle zum Gebet nieder, jeder seinem Stuhl zugewandt. Ist doch interessant, hier so ein Blick ins 19. Jahrhundert in einen fürstlichen Palast in St. Petersburg und zu sehen, wie hier Erweckung geschieht, wie hier Gemeinde auf einmal gesammelt wird und wie die Fürstin neben dem Kutscher vor dem Herrn der Welt auf die Knie gehen. Und da sehen wir, dass es zu einer Revolution kommt, aber nicht als Sklavenaufstand, sondern weil man gemeinsam vor dem einen Herrn niederkniet. Das löst noch nicht alle sozialen Unterschiede auf, aber die sozialen Unterschiede werden in gewisser Weise eingeebnet, insofern, dass beide Seiten einen gemeinsamen Herrn, Schöpfer und Erlöser haben. Und langfristig ist die Abschaffung der Sklaverei eine Folge der Ausbreitung des Christentums. Da gibt es verschiedene Beispiele. Das bekannteste ist William Wilberforce für das britische Empire. Aber da gibt es auch noch andere Beispiele. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn, dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Der Sklave wird also hier nicht angehalten zu rebellieren, sondern es wird ihm gesagt, diene deinem Herrn so, als ob du Christus dienst. Nicht dem Herrn tust du das, sondern tust es zur Ehre von Christus. Du willst nicht Menschen gefallen mit deinem Dienst, sondern du willst Gott gefallen. Tu es in der Einfalt des Herzens und in der Furcht Gottes. Und als ich das so vorbereitet habe, musste ich sofort an Josef denken. Der hat das gelebt. Der hat es genau gelebt, ja? Der kommt in das Haus von Potiphar und der spielt sich nicht nach vorne, der rebelliert nicht. Der gibt nicht wieder Worte, wie ich das vielleicht gemacht hätte als junger Mann, sondern der setzt das um, was sein Herr ihm sagt. Und Gott segnet das und lässt das so gelingen, dass er am Ende über dem ganzen Haus steht. Wir wissen, was dann noch alles passiert, aber er hat genau das umgesetzt, was hier von Paulus gelehrt wird. Und das führt zu einer anderen Art von Veränderung, Verwandlung und Revolution, die nicht von außen kommt, sondern von innen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Christus. Als ich Student war an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, da war mein jetziger Schwiegervater noch nicht mein Schwiegervater, ich war ja nur Student, aber er war der Geschäftsführer der Freien Theologischen Akademie in Gießen. Und dann konnte ich sehen, wie mein Schwiegervater sich die Mülltonne griff und sie zur Straße rollte. Und ich habe gedacht, das ist ja ein toller Geschäftsführer, ja. Der ist nicht nur der Chef der Verwaltung, sondern der geht auch zur Mülltonne, zieht die Mülltonne an die Straße. Das ist nur eine kleine Geste und ihr meint vielleicht, das sei nicht viel, aber für mich war das in dem Moment irgendwie so eine selbstverständliche, dienende Haltung, mit der er das gemacht hat. Das hat mich beeindruckt, ich habe das heute noch vor Augen. Da ist einer, der dient Christus. Der sagt nicht, warum räumt hier keiner die Mülltonne an die Straße? Wir müssen mal jemanden finden, irgendeinen Student, irgendeinen Lakai, der das macht. Nein, das macht der Geschäftsführer selber. Eine dienende Haltung, der macht das für Christus. Und deswegen auch du, wo immer du deinen Dienst hast, was immer das ist, ob du gerade den Abwasch machst, ob du gerade irgendeine Toilette putzen musst, ob du irgendwo an einer Werkbank stehst, ob du irgendeinen Auftrag ausführen musst, weil du einen Arbeitgeber hast, das Finanzamt zum Beispiel oder irgendjemand anders. Tu es nicht, um Menschen zu gefallen, sondern tu es um des Herrn willen. Du wirst vom Herrn als Lohn das Erbe empfangen, heißt es hier. Gott legt seinen Segen drauf. Und das ist die Art und Weise, wie du Heiligung lebst. Das ist auch ein Erbe der Reformation, dass man nicht ins Kloster gehen muss, um ein geheiligtes Leben zu führen, sondern dass man auch an seiner Werkbank und auf seinem Acker arbeiten darf und dabei ein gottgefälliges Werk tut, wenn du es zur Ehre Gottes machst und aus seiner Hand nimmst und mit ihm im Gebet verbunden bist. Dann tust du das von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und dann weißt du, dass du vom Herrn ein Erbe empfangen wirst. Deshalb diene dem Herrn Christus auch in den ganz alltäglichen Arbeiten, die du tust. Und ein letztes, ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Der Sklave ist jetzt nicht länger mehr Gegenstand, wie das im römischen Recht der Fall war, sondern der Sklave wird nun zum Bruder. Und der Sklave sieht auf einmal in seinem Herrn, wenn er denn gläubig geworden ist, auch einen Bruder. Und so schreibt Paulus an Philemon über den entlaufenen und dann durch Paulus in der Gefangenschaft zum Glauben gekommenen Onesimus. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hast, der Herr, den Sklaven. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein lieber Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Leiblichen wie auch im Herrn. Dient dem Herrn Christus in der Ehe, dient dem Herrn Christus in der Familie, dient dem Herrn Christus in Arbeit und Beruf. Wie können wir das tun? Woher bekommen wir die Kraft? Wie schaffen wir das? Christus ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nur aus der Beziehung zu ihm heraus können wir so leben. Und aus der Beziehung zu ihm heraus wollen wir beten, dass andere, nämlich unsere Brüder und Schwestern, so in diesen Ordnungen und Beziehungen leben dürfen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Christus. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, du hast uns zuerst geliebt, du hast uns zuerst gedient und du bist gekommen, nicht um dich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und dein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und du hast auch gesagt, der ist der Größte unter euch, der Diener aller wird. Und so hilf uns, dass wir in allen Belangen, in allen Ordnungen, in denen wir stehen, in allen Beziehungen, immer wieder diese Dienstgesinnung und Diensthaltung haben. Nicht aus uns heraus, sondern aus dir heraus, weil du uns Vorbild und Kraftquelle bist. Lieber Herr, wir beten auch für eine junge Generation, die jetzt auch den Weg in die Ehe geht. Wir beten auch für Ehepaare und Familien. Lieber Herr, erbarme dich. Es ist so viel Unordnung im Land, so viel zerbricht, auch in unseren Gemeinden, auch bei uns. Herr, wir sind alle so schwach und wir bitten dich, dass wir uns bekehren, dass wir uns reformieren lassen, dass wir deine Ordnungen wiederentdecken, die Schönheit und die Wahrheit und die Kraft deiner Ordnungen, dass sie nicht abgelehnt werden als alt und überholt, sondern als lebensspendend und lebensverändernd und lebensbringend. Herr, erbarme du dich über unser Land, über unser Volk, über unsere Kirchen und Gemeinden, unsere Beziehungen. Dein Name sei gelobt in Ewigkeit. Amen.